Wir begrüßen Professor Dr. Fritz Reuswig vom Potsdamer Institut für Klimaforschung. Herr Dr. Reuswig hat Soziologie und Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert und anschließend promoviert. Bereits 1993 hat er ein Buch zum Thema Lebensstille und Ökologie veröffentlicht, in dem er die Bedeutung der Konsumenten von deren Lebensstiländerungen für eine nachhaltige Entwicklung aufgezeigt. Seit 1995 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Potsdam-Institut für Klimaforschung. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die neuere Entwicklung des Klimadiskurses und die Rolle von Städten bei einer integrierten Klimaschutzpolitik. Darf Sie jetzt schon mal hier hoch bitten? Ja, vielen Dank.
Starten wir auf. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, während Sie sich setzen, ich freue mich sehr, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Vielen Dank auch bei der Stiftung für die Einladung. Mein Thema heute wird sein der Klimawandel und im urbanen Raum. Ich werde Sie am Anfang mit ein paar Bildern locken und am Ende mit in die Bleiwüste schicken. Aber das ist das Privileg, das ich als Wissenschaftler habe. Ich werde am Anfang ein bisschen was über den Klimawandel allgemein erzählen, dann was er auf die Städte für Folgen haben wird und werde dann auf Innovations- und Anpassungsbedarf eingehen. Ich kann mich im ersten Teil etwas kürzer fassen, deshalb, weil einige meiner Vorredner sich aus der Politik als sehr kompetente Kenner der Klimadiskussion erwiesen haben. Der Klimawandel findet bereits statt. Wir haben bereits eine Erhöhung um 0,8 Grad der globalen Mitteltemperatur. Das klingt wenig. Wenn Sie rausgehen aus diesem Raum und dann in die freie Natur hier draußen treten, haben Sie meistens Klimaschwankungen oder Temperaturschwankungen, die sehr viel höher sind. Und von daher klingt für den einen oder anderen eine solche Erhöhung oder auch die projizierten als nicht sehr erschreckend. Aber Sie müssen wissen, dass die globale Mitteltemperatur ein Konstrukt ist, hinter dem sich ganz verschiedene Orte, Zeiten und Temperaturen verbergen. Also die Sahara genauso wie die Nordpolregion. Wenn sich da etwas Kleines ändert, dann ist das schon sehr aussagekräftig. Wenn drei Leute im Raum sind und sie bilden den Durchschnitt des Alters, dann ist die Frage, wenn ein Vierter hinzukommt, schon eine sehr erhebliche Änderung des Altersdurchschnitts. Aber wenn Sie die Allianz Arena in München, die gefüllt ist, um eine weitere Person vergrößern und dann fragen, wie sich der Altersdurchschnitt ändert, dann werden Sie sagen, diese Frage spielt eigentlich gar keine Rolle. Die globale Mitteltemperatur ist so ein bisschen wie die Allianz Arena und nicht so sehr wie der kleine Raum. Das heißt, die kleinen Änderungen von 0,8 Grad verbergen eigentlich eine sehr große Änderung. Ein weiteres Faktum ist, seit dem vierten Sachstandsbericht des IPCC im letzten Jahr wissen wir, dass das Klima der Erde sich zwar natürlich immer geändert hat, aber dass die Ursachenstruktur des Menschen eigentlich mittlerweile deutlich etabliert ist. Also wir sind hauptsächlich schuld. Wenn wir nichts tun, wird sich der Klimawandel noch beschleunigen und sehr gefährliche, weil rasche, unbekannte und weitgehend unumkehrbare Folgen haben. Und diese Folgen betreffen nicht nur, wie man oft denkt, die Menschen in Entwicklungsländern, sondern auch, Anführungszeichen, uns. Angesichts dieser Situation ist es geboten, das heißt, der Klimawandel ist schon da, aber er hat erst angefangen. Die spannende Frage ist, wie wird es eigentlich weitergehen? Sie sehen in der unteren Grafik, wie sich die Treibhausgaskonzentrationen in die entsprechenden Temperaturen ändern werden in Zukunft. Und das Gelbe, was Sie da unten sehen, ist diese 0,6 Grad von jetzt ab, ist die Änderung, die sich ja dann ergibt, wenn wir nicht zusätzlich emittieren, sondern wenn wir es schaffen würden, das Emissionsniveau auf dem jetzigen Stand zu stabilisieren. Wir haben also seit vorindustriell schon 0,8 Grad im Durchschnitt mehr, in Deutschland übrigens 1 Grad mehr. Und wenn wir das Niveau stabilisieren, bekommen wir aufgrund der Systemträgheit noch zusätzliche 0,6 Grad draufgepackt bis zum Jahr 2100. Also wenn wir es stabilisieren, der Klimawandel ist da, er ist unvermeidlich und er geht weiter. Also alles, was Sie an Hochwasser oder an Stürmen oder an Zunahme von Extremereignissen bisher hatten mit den 0,8 Grad, wird weitergehen und es wird sich noch verschärfen um diese 0,6 Grad. Wir haben nicht mehr die Wahl eigentlich, den Klimawandel vollkommen zu verhindern, sondern wir müssen ihn begrenzen. Und unsere Wahl ist, ob wir es ganz schlimm wollen oder nicht. Wenn Sie sehen, die obere Trajektorie, die rote, ist gar nicht ausgemalt. Das ist ein Szenario, wo es sehr großes Wirtschaftswachstum, keine Klimapolitik und einen sehr fossilen Pfad geben wird. Aber selbst wenn wir ein bisschen dämpfen, kommen wir mit 850 ppm und ungefähr 3,4 Grad zusätzlich raus im globalen Mittel. Sie müssen sich vorstellen, dass was uns heute von der Eiszeit vor 10.000 Jahren trennt, eine globale Mitteltemperatur ungefähr von 6 Grad gewesen ist. Also 6 Grad weniger im Durchschnitt zu heute war eine Eiszeit. Und wenn wir jetzt noch in diesem Szenario 3,5 Grad draufpacken, dann produzieren wir eine künstliche Warmzeit. Eine solche Entwicklung hat es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben. Und es ist nicht klar, wie wir uns daran anpassen können. Es gibt ja viele Menschen, die Ihnen erzählen, Klimawandel, alles gar kein Problem. Sie können sich ja anpassen. Wir sind super Weltmeister im Anpassen. Aber zur Anpassung braucht es immer auch Rollenmodelle und Erfahrungshintergründe. Und es sieht so aus, als ob wir die bislang nicht haben. Also wir tun besser daran, eine weitere Entwicklung abzudämpfen. Wir müssen zwei basale Strategien gleichzeitig verfolgen. Das ist Mitigation oder Emissionsreduktion und zweitens Anpassung, im Fachjargon Adaptation genannt, an den unvermeidlichen Klimawandel. Es gibt manchmal eine Diskussion, dass das beides gegeneinander ausgespielt wird. Die ist verkehrt. Und es gibt eine Diskussion, wonach behauptet wird, das sei beides einfach Win-Win, Lockerzungen kombinieren. Das ist ebenfalls verkehrt. Beides sind unterschiedliche Strategien, die jeweils ausprobiert und aufeinander abgestimmt werden müssen. Und ich möchte noch ein Wort sagen zum Thema Anpassung und Mitigation. Wir werden Anpassungen an den Klimawandel auch deshalb betreiben müssen, weil wir politisch das Thema Mitigation, Ursachenbekämpfung flankieren müssen. Wenn es richtig ist, dass die meisten Menschen in Deutschland das klimapolitische Ziel der Bundesregierung, einer großen Koalition mithin, weitgehend in den Zielkoordinaten akzeptieren, dann wahrscheinlich deshalb, weil wir im Jahr 2007 eine Klimadiskussion hatten, die nicht zuletzt auch durch katastrophale Erwartungen und Bilder geprägt wurde. Wenn Sie sich erinnern, 2007 ließ die Bild-Zeitung beispielsweise die Welt mal schnell eben in Flammen aufgehen. Wir hatten noch 13 Jahre Zeit, die Welt zu retten und so weiter. Und bei jedem Wetterextrem wird das Klimathema wieder kommen. Das heißt, die Menschen haben großenteils Angst. Das ist ein Faktor, neben den Energiepreisen, die gestiegen sind. Beides zieht in Richtung Klimaschutz zurzeit. Und wenn dann die Leute sagen, okay, wir müssen Emissionen reduzieren, wir aber sehen, dass der Klimawandel weitergeht und wir nichts an Anpassungsmaßnahmen tun, dann werden weiterhin Schäden und noch größere Schäden entstehen. Und dann werden die Leute sagen, ihr habt uns doch versprochen, wenn wir die Emissionen senken, wird es keinen Klimawandel geben. Und jetzt, wir fahren alle Elektroautos und unsere Häuser sind super wärmegedämmt, aber Stürme und Hochwasser gibt es immer noch. Wir müssen also Anpassung betreiben, um die Schäden zu minimieren, auch um Mitigation, also Emissionsreduktion, politisch in der Bevölkerung zu flankieren. Das ist eine Nebenbemerkung. Klimawandel und Städte, Sie haben schon gehört, knapp 70% aller Treibhausgase werden in städtischen Ballungsräumen erzeugt. London allein emittiert so viel CO2 wie Griechenland. Griechenland sitzt als Nationalstaat in internationalen Klimaverhandlungen. London tut das nicht. Würden die größten Städte der Welt klimapolitisch aktiv werden, dann könnten 30-50% der Treibhausgasemissionen eingespart werden, je nachdem, was sie tun. Und das Thema Anpassung, Adaptation, betrifft Städte primär aufgrund ihrer hohen Verdichtung und auf ihrer Vernetzung mit dem Umland. Das heißt, Anpassung ist ebenfalls ein Thema, das im städtischen Raum gebraucht wird. Städte sind auch Wachstumsmaschinen, das haben wir schon gehört von Herrn Töpfer. Wenn die Städte nicht funktionieren, funktioniert die Wirtschaft nicht. Ich finde, diese Grafik da unten zeigt Ihnen recht deutlich, das ist das räumlich aufgelöste Bruttosozialprodukt in Europa. Und Sie sehen sehr deutlich, dass da die Leuchttürme städtischer Ballungsräume eine große Rolle spielen. Und Sie sehen im Übrigen auch, dass Deutschland durch eine Reihe von Peaks gekennzeichnet ist und nicht nur durch einen. Was auf Deutschland zukommt, man kann ungefähr, es gibt mehrere Szenarien, Downscaling von Modellen ist nicht so leicht, Aber man kann davon ausgehen, dass je nach Emissionsszenario weitere 1,8 bis 2,3 Grad für Deutschland in 2100 erwartbar sind. Im saisonalen Vergleich wird das unterschiedlich ausfallen. Hochwahrscheinlich im Winter wird die Erwärmung stärker werden als im Sommer. Im Winter beispielsweise 4 Grad im Durchschnitt mehr als im Sommer. Das bedeutet, heben Sie sich Ihre Schneeballkugeln, die Sie alle zu Hause haben, und Ihre Kinderbücher mit Schnee sehr gut auf. Das können Sie an Ihre Enkel weitergeben und denen mal erzählen, es hat wirklich mal Schnee gegeben. Und früher war das regelmäßig. Es wird etwas weniger werden. Es wird einfach nasser und matschiger werden in Deutschland in der langen Frist. Das Wetter ist stochastisch. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass im Jahr 2017 nicht ein knackiger Winter auftreten wird. Das wird es auch geben. Aber in der Tendenz wird das eben abnehmen. Und es kommt im Sommer noch mal 2 Grad im Durchschnitt dazu. Das bedeutet im Übrigen, dass in der Extremverschiebung, in der Verschiebung der Verteilung, wir durchaus mehr extreme Hitzetage bekommen, insbesondere Tage, wo nachts die Temperaturen nicht absinken. Das ist für ältere Leute und Kinder ein besonderes Problem. Das können je nach Szenario bis zu 30 Hitzetage mehr werden, als wir es jetzt schon haben in Deutschland. Das ist wirklich extrem. Außerdem werden die Niederschläge sich verändern. Wir erwarten mehr Niederschläge im Winterhalbjahr und weniger im Sommerhalbjahr. Und wir erwarten auch eine Zunahme der Sturmintensität. Sie haben das Thema Tornado ja vielleicht schon gehört. Die Medien überzeichnen das immer ein Stück weit, aber insbesondere im Winterhalbjahr wird das so sein. Was bedeutet das für Städte? Ich finde das von französischen Kollegen erarbeitete Bild ist ein Modellergebnis eigentlich ganz illustrativ. Hier wird einmal das Klima, das die Städte im Jahr 2100 haben werden, nach einem Modell, auf eine Landkarte Europas projiziert des aktuellen Klimas. Das heißt, wir sehen, wo in der heutigen Klimalandkarte die Städte in 2100 zu liegen kommen werden. Das heißt, Sie können heute dahin fahren, um das zukünftige Klima zu erfahren. Sie sehen beispielsweise, Oslo ist in den ostmitteleuropäischen Raum vorgerückt. Sie sehen Berlin zusammen mit London in Nordspanien. Sie sehen, Madrid ist ein bisschen wärmer noch, ist nach Griechenland gerückt. Und Athen und Lissabon haben die Seiten gewechselt und sind nach Afrika gewandert. Stellen Sie sich das Leben in diesen Städten vor, das kennen Sie aus Ihrem Urlaub, und versuchen sich dann vorzustellen, wie deutsche Städte, die darauf von ihrer Mentalität und ihrer Infrastruktur nicht ganz vorbereitet sind, wie die sozusagen auf diese Umänderung ihrer Rahmenbedingungen reagieren werden. Wir merken das Wetter deshalb nicht so häufig, weil wir uns auf eine bestimmte Situation eingestellt haben. Dann können wir es ausblenden. In dem Moment, wo sich der Rahmen verschiebt, können wir es plötzlich nicht mehr richtig ausblenden. Ich finde das eine ganz illustrative Geschichte. Im städtischen Raum werden wir insbesondere mit dem Thema Sommerhitze zu kämpfen haben. Das betrifft natürlich Infrastrukturen, aber es betrifft auch die Gesundheitsbelastung. Risikogruppen sind Alte, Kranke, Kleinkinder, sowie Leute, die in Außenberufen tätig sein werden. Das betrifft auch beispielsweise im städtischen Bereich Leute, die auf Bauhöfen und so weiter tätig sind. Es gibt Hitzeflüchtlinge in öffentliches Grün, in Gebäuden, die nicht gut isoliert sind. Das ist durchaus ein Punkt. Die Abendstunden werden vielleicht stärker genutzt werden. Es ist die Frage, ob wir eine mediterrane Kultur entwickeln können in diesem Bereich. Es wird übrigens auch eine Lärmbelästigung abends stärker geben, wenn mehr Leute draußen rumlaufen und irgendwas machen, zum Beispiel auch Moped fahren. Es gibt natürlich einen höheren Kühlungsbedarf, der möglichst klimaneutral realisiert werden muss. Das ist für die Schadstoff- und Ozonbelastung schlecht. Das Wasserthema ist ein großes Thema. Wasserknappheit im Sommer könnte auftreten in bestimmten Regionen. Die Abwassermenge wird gleichzeitig im Sommer abnehmen. Und es wird natürlich auch eine Frage für das städtische Blau und Grün werden, wenn sich das Klima ändert. Wir haben ja auch das Thema Grün in der Stadt. Welches Grün eigentlich und wie wird es reagieren auf den Klimawandel? Hochwassergefahr im Winter und Frühjahr wird bleiben. Das heißt, die Kanalisation ist eigentlich in einen Spagat zwischen zu wenig und zu viel Wasser eingespannt und muss mit diesen Extremen eigentlich zurechtkommen. Wir können also nicht sagen, es wird trockener, also bauen wir kleinere Kanaldurchschnitte in der Folgezeit, sondern dummerweise wird beides gemacht werden müssen. Gebäudestädten wird es potenziell durch verstärkte Sturmgefahr geben und Küstenstädte und Meeresspiegelanstieg ist auch ein Thema. Die Kommunen haben in diesem Bereich, um mit dem Klimawandel umzugehen, eigentlich eine sehr gute Voraussetzung. Sie spielen verschiedene Rollen in diesem Themenfeld. Sie kann, eine Kommune ist, das haben wir auch schon gehört, auch aus sächsischen Beispielen, aber aus anderen auch in der Bundesrepublik, sie kann als Verbraucher und Vorreiter eine große Rolle spielen, zum Beispiel im Beschaffungswesen und in den öffentlichen Gebäuden. Das muss sie stärker tun. Das ist auch ein Punkt der Glaubwürdigkeit und der Motivation der Wirtschaft und der städtischen Bürger. Sie ist ein Planer und ein Regulierer und als dieser natürlich gefragt, wenn es um Gebäudestandards, Raumordnungspläne und so weiter geht. Die Kommune als Versorger und Anbieter hat im ganzen Bereich Energie- und Wasserversorgung eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und sie kann als Berater und Promoter natürlich auch die Bürger und die Wirtschaft der Stadt mitnehmen zu diesen Themen. In allen diesen Feldern wird Kommune aktiv werden müssen, um Mitigation und Adaptation betreiben zu können. Jetzt kommt eine weitere Bleibüste, die ich Ihnen nicht ersparen möchte. Anpassungsbedarf ist eines meiner Themen, Innovationsbedarf ein anderes. Ich hatte ja gesagt, dass Anpassung ganz wichtig ist. Das heißt, dort, wo sich viele Menschen und viel Infrastruktur versammelt, dort ist natürlich auch potenziell eine Verwundbarkeit gegeben. Das denken wir uns erstmal nicht, wenn wir an Städte denken. Städte sind naturferne Objekte und von daher denken wir, in der Stadt ist sozusagen keinerlei Verwundbarkeit gegeben. Gerade aufgrund ihrer Verdichtung, gerade aufgrund auch Gebäudebestand, ist aber diese Verwundbarkeit doch gegeben und deswegen ist zum Thema Anpassung an unvermeidlichen Klimawandel eine Reihe von Maßnahmen sind zu ergreifen, teilweise werden die schon ergriffen. Die Gebäudegestaltung und die technischen Maßnahmen, auch was Temperaturentwicklung anlangt, hier sind insbesondere sensible Bereiche zu beachten, Krankenhäuser, Schulen, Altersheime etwa. Wenn Sie den Sommer 2003 in Erinnerung rufen sich, dann hatten wir in Europa nach neuesten Schätzungen 70.000 zusätzliche Hitzetote in ganz Europa. Die Zahl für Deutschland lautet ungefähr 7.000, die Zahl für Frankreich lautet ungefähr 20.000. Das hat etwas auch mit Altersheimen und der Alten, dem Umgang mit Alten zu tun. Und wenn Sie sich überlegen, dass das vielleicht zurückgeführt werden kann auf den Klimawandel, es gibt Studien, die zeigen, dass dieser extreme Hitzesommer 2003 nur unter Klimawandel normal ist, aber unter Nicht-Klimawandel völlig unwahrscheinlich, dann können Sie sich auch überlegen, was Angehörige eigentlich der Heimleitung sagen werden, wenn die Oma oder der Opa etwas früher verstorben ist als erwartet. Hier könnten auch Rechtsfragen und versicherungsrechtliche Fragen auftauchen. Von daher ist das Altersheim eigentlich ein Hotspot. Aber es ist nicht der einzige, Kinderkrippen sind ein anderer. Klimaneutrale Kühlsysteme sind gefragt. Es macht ja keinen Sinn, Kühlung einzubauen und dadurch zusätzliche Emissionen zu generieren. Gerade die Stadt Dresden ist hier ein sehr gutes Beispiel, wie man mit anderen Kühlverfahren auch Kühlung herstellen kann. Sollten Sie sich auch mal anschauen. Das lokale und Bioklima durch Grünflächen und Bäume zu verbessern, die gleichzeitig angepasst sind an den Klimawandel. Das städtische Wassermanagement ist angesprochen. Wir brauchen auch die Identifikation städtischer Vulnerabilitäten. Das wissen wir oft gar nicht, ja, was eigentlich die verwundbaren Plätze in der Stadt sind. Ich habe diese Krankenhäuser angesprochen, aber es gibt noch viele mehr. Hier müssen Städte auch stärker gucken, wo sind sie anfällig. Das ist nicht für alle Städte gleich. Ja, das Thema Küstenschutz ist ganz offensichtlich kein Thema für München. Hier müssen wir also lokal sehr genau gucken. Ich denke auch, dass es zu einer Neujustierung des Verhältnisses zwischen Gemeinwohl und Individualorientierung kommen muss. Also was muss eigentlich ein einzelner Hauseigentümer, was muss eigentlich ein einzelnes Unternehmen und was muss eine Kommune eigentlich an Vorsorge bereitstellen? Eigentlich ist Vorsorgepolitik eine Politik oder Anpassung eine Politik des klugen Selbstinteresses. Niemand möchte langfristig zu Schaden kommen. Und deswegen ist Anpassungspolitik eigentlich eine Politik, in der die öffentliche Hand sozusagen Eigenvorsorge anstoßt, die manchmal nicht stattfindet. Mitigationspolitik ist manchmal sehr viel schwieriger, weil sie in Besitzstände eingreifen. Aber je nachdem, wie stark die Anpassungsbedarfe sind, müssen sie auch öffentliche Belange oder private Belange eingreifen, wenn wir über die lange Frist denken. Deswegen ist diese Neujustierung zwischen Gemeinwohl und Selbstverantwortung ein kniffliger Punkt. Das bedeutet auch, dass es neue Akteursnetzwerke in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft geben muss. Und dass wir Anfälligkeitsprofile mit Kosten-Nutzen-Analysen versehen müssen, die etwas weiter gestrickt sind als das rein ökonomische. Herr Töpfer hat recht, Das Ökonomische ist entscheidend. Aber in einer Stadt, wo Sie auch wiedergewählt werden wollen, spielen für die Bürger manchmal auch andere Aspekte, soziale Aspekte eine große Rolle. Deswegen müssen diese Kosten-Nutzen-Analysen sehr weit gefasst werden und nicht nur in einem engen ökonomischen Sinne. Und wir brauchen das Downscaling von Klimaszenarien und so weiter. Der Investitionsbedarf, ich muss mich hier kurz fassen, wenn wir über die lange Frist denken, 2050 beispielsweise, müssen wir die Emissionen um ungefähr 80% senken. Das ist eine dritte industrielle Revolution, die da eigentlich gefordert wird. Und die kann nur gelingen, und das ist die Kernthese für den ganzen Innovationsbereich, durch eine Kultur der begrenzten soziotechnischen Experimente. Und dafür ist eine Stadt sehr gut geeignet. Die Stadt ist das Labor des Experimentierens gewesen. Wir haben hier eine sehr starke technologische Diskussion im Klimaschutz. Ja, Ingenieure und Ökonomen diskutieren hauptsächlich. Aber wie sieht die neue Welt eigentlich der Produkte und Infrastrukturen eigentlich aus, die wir alle machen müssen, damit wir auf -80% kommen? Wie sind die eingebettet ins Leben? Welche sozialen Organisationsformen, auch von Unternehmen, welche Abläufe sind eigentlich gebraucht? Hier gibt es keinen Masterplan für die ganze Republik. Hier sind die Städte eigentlich der Ort, an dem diese Experimente kleinskalig probiert werden können. Und wenn sie hier gelingen, kann man sie übertragen. Wenn Sie einmal in der Bundesrepublik großflächig einen Fehler machen, sozusagen, können Sie den nicht noch ein zweites Mal machen. Aber wenn Sie in Lüneburg oder in München was ausprobieren, was klappt, dann können Sie das sehr gut auf andere Gebiete übertragen. Städte also, und für diese Kultur der soziotechnischen Experimente ist die Ressource der Stadt, nämlich ihre Innovationsfähigkeit, das eigentliche Kapital, das es anzuzapfen gilt. Diese Ressource der Stadt ist es, die, glaube ich, auch für den bundespolitischen Klimaschutz einen wichtigen Impuls geben kann. Und deswegen möchte ich an die Städte und die Stadt- und Gemeindevertreter hier an dieser Stelle appellieren und an sie und werben dafür, dass sie ihren Pfad sozusagen zum Klimaschutz und zur Anpassung für ihre Gemeinde jeweils selbst definieren, dass sie mutig sind, diesen Pfad zu finden, denn ihre lokalen Gegebenheiten kann niemand so gut kennen wie sie selbst. Sie haben sie Mut, auch neue Dinge auszuprobieren, auch Verstärkung, Unterstützung auch sozialer Akteure zu geben, die das tun und dann zu gucken, ob es funktioniert und dann zu schauen, ob wir dann nicht eine lokale und zu unserem föderalen System passende Kultur des nicht mehr so verkrampften, sondern des wirklich lockeren und auch mit einem Stück Lebensqualitätsgewinn verbundenen Klimaschutzes finden können. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.